auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Die Fugger und die Welser gehörten zu den bekanntesten und reichsten Patrizierfamilien Augsburgs. Welche Entscheidungen zu ihrem Wohlstand führten und welche Lehren sich daraus für die Gegenwart ergeben, wird hier am Fugger und Welser Erlebnismuseum beleuchtet. Mein Name ist Florian Abe und wie dieser durchaus kritische Perspektivwechsel gelingt und sich dennoch mit einer touristischen Strategie vereinbaren lässt, darüber spreche ich heute mit Wiebke Schreier und Katharina Dehner vom Museumsteam der Regio Augsburg Tourismus GmbH. Ich freue mich auf das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Bevor wir gleich tiefer ins Museum einsteigen, kommen wir erstmal zu euch. Was ist euer fachlicher Hintergrund und was sind eure Aufgaben am Haus?
Ich fange mal an. Und zwar erstmal ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Wiebke Schreier und die Museumsleitung eben vom Fugger und Welser Erlebnismuseum. Ich habe aber was ganz anderes studiert. Also insofern, ja, Offenheit für die Berufswahl im Anschluss. Ich habe eigentlich auf Lehramt Gymnasium studiert, Deutsch-Französisch, habe dann im Anschluss an der Sorbonne meinen Magister gemacht in französischer Literaturwissenschaft. Und als ich zurück nach Augsburg kam, war dann erstmal eine große Familienpause. Ich habe dann das Staatsexamen nicht weitergemacht und meinen beruflichen Einstieg über Stadtführungen erstmal organisiert und bin dadurch über die Projektarbeit eigentlich bei der Regio Augsburg Tourismus GmbH eingestiegen und direkt bei diesem Haus gelandet, einem wunderschönen Altbau, in dem ich erstmal überhaupt dieses Museumsprojekt mit begleiten durfte. Das leitete damals Astrid Kellner. Als es dann eröffnet wurde, habe ich 2015 die Leitung übernommen.
Ja, hallo. Ich bin Katharina Dehner. Ich bin stellvertretende Museumsleitung und ich habe europäische Kulturgeschichte und Spanisch studiert in Augsburg, in Valencia und in Wien. Und ich hatte das Glück, relativ bald nach meinem Studium hier im Museum anzufangen und bin jetzt auch schon viele Jahre im Team dabei. Und ja, während Wiebke eher so das Backoffice macht und viel Verwaltungsgeschichten uns abnimmt, aber sich auch viel um die Projekte kümmert, die aktuell laufen, bin ich vor allem im Betrieb vor Ort zu sehen und zuständig, aber auch für Führungen beispielsweise. Dadurch, dass wir zu zweit sind, teilen wir uns ganz, ganz viele Tätigkeiten und Aufgaben, die im Haus anfallen, auf.
Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wie groß ist eigentlich euer Team und wie teilt ihr euch diese Arbeit inhaltlich auf?
Unsere Aushilfen sind unsere ganz große Stütze, weil natürlich mit einer Stelle kann man das Haus nicht durchgehend bedienen. Also ein ganz, ganz wertvolles Team. Wir haben im Weiteren freiberufliche Guides, die das Team unterstützen. Und wir haben natürlich auch das Team der Regio im Hintergrund. Das nenntest du ja eben Backoffice auch. Also das ganze Marketing und so weiter wird unterstützt. Aber viel Arbeit liegt auch hier im Museum. Und das ist dann so ein doppelter Dienst bei dir. Und Museumspädagogik machen wir so. Also da habe ich auch mehrere Weiterbildungen drin gehabt in den letzten Jahren. Das machen wir immer so, dass wir ein Thema haben und da bist du als Historikerin ja eben grundlegend für die Inhalte und wir überlegen uns im Team dann immer, wie kann man das denn ganz gut vermitteln und auch spaßig und spannend für die jeweilige Zielgruppe.
Wiebke, du hast schon angedeutet, dass es hier am Haus auch einen Entwicklungsprozess in Bezug auf die Ausstellung gab. Welche Themen setzt ihr hier und wie kam es zu diesen Schwerpunkten am Museum?
Es geht bei uns vor allem um die Handelsgeschichte. Es geht um die Firmen der Fugger und Welser. Und warum nicht nur Fugger Museum? Weil man nicht vergessen sollte, es gab sogar 100 Handelsgesellschaften um 1500 in Augsburg. Allerdings sind viele nicht gut erforscht. Es gibt oft auch keinen guten Quellenstand. Und mit Fugger und Welser bricht man eben schon mal diesen Fokus nur auf die Fugger bei uns in der Stadt auf. Das war das eine. Und jetzt muss man natürlich immer auswählen. Und deshalb sind Jakob Fugger der Reiche, der die Fuggerei gestiftet hat, der sicherlich auch über die Grenzen Augsburgs hinweg der bekannteste Fugger ist, und Bartholomäus V. Welser, sein Zeitgenosse. Gewissermaßen die Protagonisten, die durch unsere Ausstellung führen. Und wir haben vier Stockwerke, vier Ausstellungsebenen, die eingeteilt sind in Handelswege um 1500 und die Waren, die dann auch lukrativ waren oder wurden. Wir haben im Keller das Thema Bergbau. Wissen viele nicht, aber dieser große Reichtum der Handelsfirmen kam weniger oder nicht nur durch Textilien zustande und Gewürzhandel, sondern vor allem durch Metallhandel. Und dann geht es in den oberen Stockwerken bei uns viel auch um die Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik und den sozialen Aufstieg durch diesen angehäuften Reichtum in einer reichsstädtischen Gesellschaft. Und was wir entwickelt haben, sind eben zum einen über Gedenkjahre und Jubiläen wie 1517, 2017, Thesenveröffentlichung durch Luther, dass man dann nochmal einen Blick genommen hat im Veranstaltungsprogramm, wie war denn das Verhältnis zwischen Fugger und Luther beispielsweise, was auch heuer mit dem Gedenkjahr bei den Bauernkriegen nochmal eine spannende Frage ist. Und dadurch haben wir uns natürlich auch ein Repertoire im Vermittlungsprogramm aufgebaut, durch das wir eben jetzt auch mehr themenbezogene Führungen und Workshops haben als noch vor ein paar Jahren. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass wir auch seit einigen Jahren nochmal stellenweise überarbeitet haben, um weitere Perspektiven in den Blick zu nehmen. Nicht nur die Augsburger Perspektive, nicht nur die europäische Perspektive auf Geschichtsschreibung, sondern eben auch die Frage, wenn die Welser vom spanischen König eine Kolonie Venezuela als Lehen zugesprochen bekommen, was bedeutet das dann eigentlich auch für die Menschen vor Ort? Oder wie blicken vielleicht die Bergarbeiter in Tirol oder in Spanien auf die Fugger-Firma, wenn die Gelder nicht dort bleiben, sondern nach Augsburg fließen? Also das sind Dinge, die vorher in der Ausstellung bereits angeklungen waren. Aber wir haben uns dann ab 2020 nochmal zur Aufgabe gemacht, wirklich auch interdisziplinär, auch mit Expertinnen und Experten aus Venezuela beispielsweise, auch zusammenzuarbeiten und da auch in den Blick zu nehmen, was bedeutet dieser große Aufbruch und Umbruch um 1500 in Europa, was bedeutet diese Phase eigentlich für die anderen Regionen in der Welt?
Ja, und wir befinden uns ja gerade auch im Schiff, in dem ganz viel passiert ist. Ich sehe nur gerade eben den Ausblick auf die Wand. Wir haben da jetzt zum Beispiel Themen von La Lindosa gesetzt, den Felsmalereien mitten in Kolumbien, genau, und diese Malereien wiederum müssen ja im ganzen Raum mit integriert werden. Und da haben wir die Texttafel eben auch nochmal ganz neu besetzt mit dem Wording. Also es ist nicht mehr nur das Fernweh der damaligen Zeit, sondern jetzt sprechen wir es klarer an und da sind wir auch wirklich ganz klar nochmal über die Ausstellung drüber gegangen. Jetzt heißt es auch Kriegszüge und Menschenhandel und wir zeigen auch im Keller eine Tafel, die den transatlantischen Dreieckshandel ganz klar thematisiert. Insofern setzen wir die Augsburger Handelsfamilien auch in einen globalen Kontext und beleuchten das eben von unterschiedlichster Seite.
Das Museum möchte ja bewusst nicht nur die glänzende Oberfläche zeigen, sondern einen kritischeren Blick auf die Geschichte werfen. Was erwartet Besucherinnen und Besucher hier am Fugger und Welser Erlebnismuseum?
Vielleicht erstmal, woher kamen wir? Wir sind lange, lange Zeit auf der Suche gewesen nach einem Ort, die ganze Geschichte zu erzählen. Und wenn wir jetzt zurückblicken in die Geschichte der Stadtführung oder der Stadtrepräsentation dieses Themas, dann gab es um 2000 eben dazu Stadtführungen, aber eben keinen Ort, an dem man die Geschichte ganzheitlich erzählt hat. Und insofern war da unser Tourismusdirektor Götz Beck lange auf der Suche, wo man das darstellen kann. Und das kam sehr schön zusammen mit der Überarbeitung dieses Hauses, also besser gesagt der Renovierung dieses Hauses, das 2006 baufällig war und wo man eine öffentliche Nutzung suchte. Und in dieses Haus hinein ist dann eben diese Ausstellung gezogen, die eben die ganz vielen Aspekte mitbeleuchtet, und zwar Wirtschaftsgeschichte letztlich. Und das Ganze tun wir hier mit Storytelling. Das heißt, wir haben einen multiperspektivischen Ansatz, der aber eben auch mit vielen Installationen oder Multimedia-Stationen eben die Inhalte aufbereitet.
Ja, was auch immer total schön ankommt, wenn Besucherinnen und Besucher ins Haus kommen. Das Haus an sich besticht schon durch seine Renaissance-Arkaden, das ist von 1530. Aber innen drin begrüßt dann gleich mal ein lebendes, ein sprechendes Buch unsere Gäste. Das ist einfach auch eine schöne Einführung in die Zeit um 1500. Man kann blättern, es wird ein kleiner Film projiziert und man kriegt eben einen Eindruck, wie Augsburg zu der Zeit ausgesehen hat und wer die Fugger und Welser waren. Und dann zieht sich das sofort, dieses Interaktive und die Nutzung verschiedenster Medien. Wir werden ja auch oft gefragt, Erlebnismuseum im Titel, ist es nur was für Kinder? Nein, es ist auch für Erwachsene, weil es darum geht, die Inhalte möglichst anschaulich zu vermitteln. Und man geht davon aus in der Didaktik, dass wenn Sinne abwechselnd angesprochen werden, mal durch Lesen, mal durch Hören, mal durch selber was anfassen, dass dann auch die Aufmerksamkeitsspanne länger bestehen bleibt. Und wir merken ja an den Rückmeldungen von den Besucherinnen und Besuchern, dass das funktioniert. Und Kinder bekommen ein eigenes Rätselheft, bekommen eigene Inhalte präsentiert. Das heißt also auch, die sind in der ganzen Ausstellung mit altersgerechten Inhalten versorgt. Und ein Highlight ist für viele auch immer unser Kartentisch. Wir haben einen Schiffsraum, in dem es um die Welser in Venezuela geht. Und da gibt es eben auch das Thema Navigation. Man kann Karten ausrollen, wie früher der Kapitän oder der Navigator auf dem Schiff. Und das Herzstück der Ausstellung, neben vielen anderen Dingen, ist sicherlich unsere goldene Schreibstube im ersten Stock. Die gab es tatsächlich in der Firmenzentrale der Fugger, ist aber zerbombt worden und wir haben sie rekonstruiert. Und toll ist, dass dort ein Filmgespräch läuft, ein Dialog zwischen Jakob Fugger und Bartholomäus dem V. Welser, die sich etwa 10 Minuten lang über ihre Geschäfte, über ihren Ärger mit Luther, über ihre weiteren Handelsvorhaben unterhalten. Alles komplett fundiert. Aber hätten wir all das noch auf Texttafeln geschrieben, wird es heutzutage kein Mensch mehr lesen und wir hätten anbauen müssen. Und insofern kann man sich da einfach auch schön mal zurücklehnen und bekommt trotzdem nebenbei eine tolle Zusammenfassung über diese beiden Handelsfamilien.
Dieser neue Blick, den ihr auf die Objekte und die Geschichte werft, ist ja auch eine große Herausforderung, gerade für so ein kleines Team. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Könnt ihr auf externe Expertise oder externe Ressourcen zurückgreifen?
Ja, vielleicht da ganz kurz der Ansatz. Wir sind keine Forschungseinrichtung, also wir haben auch keinen Background, wo wir wirklich in medias res gehen können. Aber wir haben unglaublich viele Kooperationspartner. Und darüber ist uns wirklich auch weitergeholfen worden. Wir hatten von Anfang an einen Ansatz, die Geschichte von vielerlei Seite zu beleuchten und auch Themen anzusprechen, die sonst eben in Führungen schon gesagt wurden, aber eben keinen Ort hatten. Und das haben wir aber jetzt ganz klar geschärft. Und Partner sind ganz klar die Universität gewesen mit dem Lehrstuhl Ethnologie. Und wir haben auch im Weiteren uns dann deutschlandweit auch mithilfe von Corona über Zoom, erste Zoom-Konferenzen vernetzt und sind dann an weitere Partner gelangt, die uns gerade da auch auf den Weg geholfen haben. Weil es war ein schwerer Weg für uns, weil wie setzt man es in Beziehung in eine Ausstellung, die bereits besteht und wo wir auch nicht unglaublich viele Möglichkeiten hatten, sondern Stück für Stück uns da auch erweitern konnten. Und die Hilfe kam da aus Würzburg von Heike Raphael Hernandez und da gab es einen ganz spannenden Auftakt auch.
Gibt es in der Ausstellung ein Exponat, das diesen Perspektivwechsel besonders prägnant veranschaulicht?
Genau, als hätte ich es gewusst. Nein, in die Richtung geht eine ganz wertvolle Begegnung. Und zwar hatten wir ein Zoom-Meeting eben auch mit Heike damals. Und da habe ich die Künstlerin Veronica Jackson kennengelernt, die wirklich tolle Arbeit leistet. Und wir haben es unter Corona eben auch bis nach Amerika geschafft, unser Haus vorzustellen, ganz rein digital. Und es ist ein Lieblingsobjekt entstanden, was in der Ausstellung einen ganz zentralen Platz hat, nämlich oben im Festsaal und auch gegenüber einem Bild, wo Jakob Fugger mit Dürer spricht. Und zu dem Bild oder zu dem Kunstwerk kannst du ja noch was erzählen, Kathi?
Dieses Kunstwerk ist ein Teppich, der aus einem Wandschrank herausquillt in den Raum hinein und er sticht schon dadurch hervor, dass es eben ein Teppich ist, theoretisch auch zum Anfassen, etwas Haptisches, während gerade im Festsaal auch viele digitale Bilderrahmen zu sehen sind. Also wir haben hier ein ganz anderes Medium und auf diesem Teppich sind in verschiedenen Sprachen die Worte Sklavengeld, Slave Money, Dinero de Esclavo zu lesen. In verschiedenen Farben und es sind auch ganz, ganz viele Manillen zu sehen, die eingewoben wurden. Manillen hängen bei uns auch im Keller. Manillen waren eine Währung im Dreieckshandel. Das war eine Geldwährung in Form vom Armreifen. Deshalb haben es portugiesische Händler in ihrer Sprache Mania genannt. Und dieser Teppich stellt jetzt also die Frage in unserem sogenannten Festsaal, auf wessen Kosten sind die Reichtümer eigentlich entstanden? Nicht nur mit Sklavenarbeit, aber eben auch. Und das rührt vor allem daher, dass Bartholomäus der Fünfte Welser, als er Venezuela vom spanischen König als Lehen bekommen hat, zur Refinanzierung des Ganzen die Erlaubnis bekommen hat, als deutscher Kaufherr in der spanisch besetzten Karibik 4.578 versklavte Menschen zu verkaufen. Und das ist auch der Titel dieses Kunstwerks. Der Teppich spielt natürlich auch auf Augsburg als Textilstadt an. Aus dem Metier kommen auch sowohl die Fugger als auch die Welser. Und zeigt aber dann eben ja diese Verstrickungen in den transatlantischen Dreieckshandel. Und Veronica Jackson hatte diesen Entwurf sehr schnell im Kopf, soweit ich mich erinnern kann. Also es soll ein Teppich sein. Und das Schöne ist, er kommt jetzt aus dem Schrank raus, coming out of the closet. Heißt ja im Englischen, sich outen oder etwas nicht mehr an den Teppich kehren. Und das passiert jetzt mit den Geschichten derer, die man früher nicht wirklich beachtet hat.
Wir haben über die Ausstellung gesprochen und über den neuen Blick, den ihr hier auf die Geschichte werft. Vielleicht können wir auch nochmal über den Träger des Museums und diese Konstellation sprechen. Das Museum wird von der Regio Augsburg Tourismus GmbH getragen, also von der offiziellen Tourismusgesellschaft der Stadt und der beiden umgebenden Landkreise. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet eine Tourismusorganisation entschieden hat, so ein Museum zu betreiben und dann auch noch einen so reflektierten Umgang mit der Geschichte hier eben zeigt?
Es ist sicher ein mutiger Schritt. Das möchte ich gerne auch hervorheben, weil wir uns mit sehr flachen Hierarchien, was ganz toll ist, oder auch schnellen Dienstwegen, mit der Gegenwart auseinandersetzen können und auch Entscheidungsträgern, die dabei geholfen haben, in erster Linie vielleicht Götz Beck als Tourismusdirektor, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, aber eben auch dem Vorstand und auch dem Verkehrsverein, der ganz stark im Hintergrund eben das Haus mitgetragen hat in all seiner Entwicklung. Und da denke ich, ist es vielleicht ein anderer Weg, als bestehende Sammlungen umzugruppieren. Also hier ist es möglich, mit Texttafeln viel zu erreichen, auch digital und auch sicherlich insbesondere mit der Website, wo wir viele Inhalte sammeln und die uns auch nach außen natürlich repräsentiert und unglaublich viel Rückmeldung bringt. Also wir haben jetzt ein Netzwerk, in dem Menschen zusammenkommen, die uns vielleicht vorher so nicht gefunden hätten, die auch nicht unbedingt vorher über unsere neuen Ansätze nach Augsburg sich gewendet hätten. Aber Beispiele, wenn jetzt zu La Lindosa geforscht wird und wir eben mitten im Zentrum stehen, auch aufgrund dieser Wege, dass Dr. Denzer da eben die Kontakte geknüpft hatte und man dann im Gespräch ist, so kommen wir an viele neue Wege, die uns wieder zum Nachdenken bringen und auch immer wieder was in Frage stellen lassen, beziehungsweise auch Überarbeitung mit anregen.
Ich finde, es hat auch einen großen Vorteil, touristische Strukturen mitzudenken, und zwar sowohl für die Gäste der Stadt als auch für die Einheimischen. Wir sind alle irgendwann Touristen und möchten in unserer Freizeit was unternehmen, möchten uns über einen Ort informieren, und auf der anderen Seite finanzieren natürlich auch Einnahmen aus dem Tourismus soweit einen Betrieb, dass man dann vielleicht auch wieder mal an Sonderveranstaltungen, gerade auch die interessant für Einheimische sind, denken kann. Es ist immer eine Mischkalkulation. Es gibt immer verschiedenste Zielgruppen. Und wir haben schon den Eindruck, dass wir in jeder Hinsicht ein breites Publikum schaffen, anzusprechen durch diese Konzeption. Also von einem, zum einen ein breites Publikum auf die Generationen bezogen und zum anderen aber eben auch den Augsburgern und Augsburgerinnen die vielschichtigen Dimensionen dieser Handelshistorie der eigenen Stadt aufzuzeigen, aber eben auch für Touristen und Touristinnen spannend zu sein.
Vielleicht darf ich auch noch eine Sache ergänzen. Wir haben eine große Anzahl von Kooperationen auch entwickelt, gerade die Europäische Fuggerstraße, wo es internationale Partner gibt, die diese Multiperspektivität letztlich auch bespielen, die du am Anfang genannt hast, Kathi. Wenn in Sterzing über die Fugger gesprochen wird, dann hat das einen ganz anderen Ansatz, oder in Schwarzhall, auch in Bad Hindelang und auch in Banská Bystrica, dem ehemaligen Neusol, wo die Fugger mit den Torso ihr Geschäft gemeinsam hatten, oder Almaden in Spanien. Und jetzt neu dazugekommen ist auch Krakau. Also damit haben wir diese Netzwerkbezüge der Handelsgesellschaft der Fugger letztlich, also auf den Spuren der Fugger, erweitert. Und es ist ein ganz spannender Bereich, den man entdecken kann auf all seinen Reisen. Eben nicht nur diesen einen Aspekt Augsburg als Firmenzentrale, sondern auch erweitert.
Die Europäische Fuggerstraße gibt mir jetzt ein gutes Stichwort und zeigt ja auch nochmal diese überregionale und auch internationale Tragweite der Fugger und der Welser. Das historische Patriziat spielt ja insgesamt eine große Rolle für die Geschichte und Identität der Stadt Augsburg. Welche Bedeutung hat dieses Erbe heute für das Stadtmarketing und die Regio Augsburg?
Gerade die Fugger haben einen großen identitätsstiftenden Wert für die Stadt bis heute, und das kommt natürlich auch durch ihre Präsenz immer noch in der Stadt. Es gibt die Familienmitglieder immer noch, die Nachfahren von Neffen von Jakob Fugger, aber die meine ich jetzt sogar weniger, sondern einfach das, was sichtbar ist in der Stadt, mit einer Grabkapelle in St. Anna, mit dem Fugger Stadtpalast und natürlich der Fuggerei, ganz klar. Die Welser sind dann schon wieder weniger Leuten bekannt. Das ist ganz spannend, wie da die Asymmetrie vorhanden ist. Liegt aber auch daran, dass die Paläste der Welser abgerissen oder zerstört wurden. Das heißt, sie sind nicht mehr präsent im Stadtbild und damit nicht mehr so präsent im kollektiven Gedächtnis. Augsburg hat ein reiches historisches Erbe von 2000 Jahren Geschichte. Als Blütezeit dieser 2000-jährigen Geschichte wird immer die Zeit der Fugger und Welser, immer das 16. Jahrhundert mit den vielen Reichstagen in der Stadt genannt. Eine Zeit, die dann auch dazu geführt hat, dass das jetzige Rathaus von Holl gebaut wurde, dass die Stadt in eine Renaissance-Stadt umgebaut wurde. Das heißt also, die Frage ist, wie nimmt die Mehrheit der Bevölkerung wahr? Aber unterbewusst ist das sicherlich die Blütezeit und sehr identitätsstiftend für Augsburg.
Ja, und ergänzend kann man natürlich das auch auf die Fuggerstädter übertragen. Also wenn beim FC Augsburg immer wieder davon die Rede ist, oder aber auch den ganzen Stadtführungen, die entwickelt wurden hier im Stadtbereich. Also sei es auf den Spuren der reichen Fugger oder all den Themen, wobei das schon sehr lange bei der Regio bespielt wird. Und jetzt diese Entwicklung des Museums eigentlich ein Gesamtkomplex ist, also über die Führungen hinaus hier intensiver in die Geschichte einsteigen zu können und eben die anderen Aspekte mitzuerfahren.
Dann richten wir zum Abschluss des Gesprächs den Blick doch nochmal in die Zukunft. Was gibt es für Projekte, auf die ihr euch besonders freut?
Wir haben erstmal im Stadtmarketing, wenn man das so nennen möchte, wobei tatsächlich das Marketing auch von einer anderen GmbH bespielt wird, haben wir aber ein Projekt vor. Das ist noch ein Zukunftsausblick, aber es wird eine App geben, die Gebäude in der Stadt wieder aufleben lässt. Also das ist ein spannender Bereich außerhalb unseres Museums. Aber auch im Museum sind wir permanent an Überarbeitungen von kleinen Stationen oder Erweiterungen von Inhalten. Und da haben wir jetzt als nächstes einen Rückblick auf eine Audioausstellung, die wir 2022/23 im Haus bespielt haben. Und die wird wieder zurückziehen in unser Museum.
Ja, für die es interessiert, kann man sich eben zu dieser Ausstellung 7 bald nochmal informieren. Wir werden es an einer Stelle im Museum verankern, und wer will, kann dann nochmal sich die Audios anhören und mit uns ins Gespräch kommen. Und ansonsten versuchen wir, Wirtschaftssysteme damals, heute und morgen zu fassen, was eine unglaublich komplexe Aufgabe ist, zumal sich alles so schnell dreht und wendet und wir ja immer verständlich bleiben möchten und für alle da sein möchten mit unterschiedlichstem Vorwissen. Und das ist etwas, was uns in nächster Zeit noch länger beschäftigen wird, glaube ich.
Ja, spannende Themen.
Ganz herzlichen Dank, liebe Wiebke, liebe Kathi, für die spannenden Einblicke.
Danke dir, Florian.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
In der nächsten Folge verlassen wir Augsburg und wir nehmen euch mit in den Norden. Ich spreche mit Caroline Alf vom Europäischen Hanse-Museum in Lübeck darüber, wie das patrizische Erbe im Hanseraum aufgearbeitet und vermittelt wird und welche Rolle die kaufmännische Tradition des Stiftens noch heute für die Region spielt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und folgt unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.